Nähe Gottes, des Handeln Gottes. Wenn in der Bibel Erdbeben stattgefunden haben, hat Gott immer gehandelt, ganz konkret, in eine ganz bestimmte Situation hinein. Und meistens erkennt man es erst nachher. Und auch das Ausmaß der Katastrophen heute ist natürlich furchtbar in diesem Fall. Aber auch das muss uns bewusst sein, wenn diese selbe Katastrophe vor 100 Jahren stattgefunden hätte, wäre nur ein Bruchteil der Menschen gestorben. Weil damals nur ein Bruchteil der Menschen gelebt haben. Bis vor 100 Jahren gab es nie mehr als 1,5 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Nur in den letzten 100 Jahren haben wir es vervierfacht. Und Menschen leben in Gebieten, bitte?
Sie haben auch nur einen Bruchteil mitgekriegt, die Bevölkerung, die gelebt haben damals.
So ist es. Du hast auch nicht alles mitbekommen. Also die Zeiten sind schon interessant und man redet ja von den Zeichen der Zeit. Und ich glaube, wir leben in der Zeit der Zeichen. Immer wieder ganz klar, das Handeln Gottes. Aber wie gesagt, individuelles Leid, da kann man nur spekulieren. Aber wir werden keine Antwort finden. Und was wir tun können, ist für die Menschen beten und den Menschen helfen, da wo wir können. Wir haben vorhin ein Lied gesungen, da haben wir gesungen, Come Lord Jesus, come. Komm Herr Jesus, komm. Ich kritisiere Lieder sonst nicht, aber ich bin sehr froh, dass dieses Lied eigentlich kein gutes Lied ist. Wir brauchen nicht zu beten, komm, er ist nämlich da. Das ist eine gute Botschaft. Wir brauchen ihn nicht herbeibeten, denn Jesus tut nichts lieber, als bei uns zu sein. Die Frage ist, ob wir zu ihm kommen, nicht ob er zu uns kommt. Jesus Christus ist hier und darum bin ich getröstet und habe Freude. Und ich bin so froh, keine Angst haben zu müssen, ob er wohl hier wäre. Er hat versprochen, ich bin bei euch alle Tage. Die Frage ist, ob wir sein Wort ernst nehmen. Und leider viele, gerade der neueren Lieder, wir singen uns in den Unglauben hinein. Ist nicht sehr hilfreich. Wir sollten uns in den Glauben hineinsingen. Und ich schätze die neuen Lieder sehr. Ich bin froh, dass Leute überhaupt christliche Lieder singen. Aber es stimmt schon. Die alten Lieder haben Theologie. Heute musst du nur Gitarre spielen können. Ein bisschen was dazu singen. So krass ist es nicht. Aber es ist nicht ganz ungefährlich. Wir singen uns in den Unglauben hinein. Und manche Botschaften von manchen Liedern sind nicht hilfreich. Auch da sollten wir ein bisschen wach sein. Keine große Sache, aber habe mir gedacht, muss ich direkt sagen, dass ich so froh bin, dass Jesus hier ist. Er hat es versprochen. Und ich glaube ihm mehr als den Liedermachern. Für heute Abend habe ich ein Thema, ich nenne es der willige Geist. Schlag bitte auf Psalm 51. Psalm 51, das ist der Bußpsalm von David. Jetzt muss ich meinen Pullover ausziehen, weil mir wird zu warm. Psalm 51, und da lesen wir in Vers 12, da betet David, erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere mir einen festen Geist. Oder eine andere Übersetzung sagt, gib mir einen willigen Geist. Das ist das Gebet Davids. Ein williger Geist ist eine wunderbare Sache. Seht ihr, Etwas, worüber Gott sich sehr freut, ist Gehorsam. Wenn wir sein Wort hören, es wahrnehmen, es erkennen und es dann auch tun. Gehorsam ist etwas, was Gott sehr gefällt. Aber es gibt etwas, das gefällt Gott noch viel mehr als Gehorsam, und das ist ein williger Geist. Wisst ihr, wie, ich habe ja drei Kinder, die es nicht wissen, der Lukas, der ist jetzt 14 und 13 und 9, die Lisa und die Eva. Und ein Job von Lukas ist, er muss immer das Holz holen. Ist nicht sein Lieblingsjob, meiner auch nicht, darum muss er es eher tun. Aber wir hatten als Kinder auch alle unsere Jobs und so haben auch unsere Kinder ihre Jobs. Und da muss er zur Hütte rüber mit dem Radlbock, Scheibtruhe, wie ihr sagt, gell? Und muss es halt rüberbringen. Und wenn ich zum Beispiel zu Lukas sage, Lukas, Holz schaut nicht gut aus, wir brauchen wieder eins, hol bitte eins. Und er steht dann tatsächlich auf und geht rüber und ist gehorsam. Das erfreut einen Vater. Keine Frage. Aber wisst ihr, was mich noch viel mehr freut? Wenn ich zum Beispiel Holz hole, ich mache es ab und zu immer noch, das ist, wenn er gerade nicht zu Hause ist, und er kommt zufällig nach Hause und sieht mich und kommt dann zu mir und sagt, Vati, kann ich dir helfen? Das freut mich noch viel mehr als Gehorsam, das ist nämlich der willige Geist. Wenn ein Kind einfach willig ist zu helfen, ohne dass es ihm gesagt wird. Und David betet hier, Herr, schenk mir doch einen willigen Geist. Und wie wir ein Lächeln in Gottes Gesicht machen können, ist, indem wir einen willigen Geist haben. Gott freut sich darüber, mehr als über Gehorsam. Es gibt Zeiten in meinem Leben, da möchte ich eigentlich gar keinen willigen Geist. Es gibt Zeiten in meinem Leben, da möchte ich auf meine Rechte pochen, auf das, was mir zusteht. Das sind die Zeiten, wo man für die eigenen Rechte kämpft, dass ich das bekomme, was ich glaube, was mir zusteht, was ich verdiene. Geht es euch auch manchmal so? Man will das, was man verdient oder was man glaubt zu verdienen. Man kämpft um seine Rechte. Man fordert von anderen, vom Ehepartner, von Kindern, von Mitarbeitern, was immer man fordert. Es gibt Zeiten, da will man gar keinen willigen Geist, da will man die alten Sünden beibehalten. Da sagt man, ich weiß schon, ich soll gehorsam sein, aber ich will es gar nicht. Und Gott, ich will gar nicht, dass du mich gehorsam machst. Man betet gar nicht, Herr, gib mir einen willigen Geist, weil sonst macht er mich ja willig und ich will gar nicht willig sein. Versteht ihr, was ich meine? Manchmal, wenn man streitet mit jemand und sagt, ich habe jetzt ein Recht, zornig zu sein auf diesen Menschen. Und dann hat Gott zu mir schon manchmal gesagt, weißt du was, du brauchst nur beten um einen willigen Geist. Und ich schenke dir die Gnade, dass du diesen Mensch wieder magst. Und dann sage ich, aber ich will diesen Menschen gar nicht mögen. Versteht ihr, was ich meine? Man will gar keinen willigen Geist. Die Zeiten gibt es, glaube ich, im Leben von einem jeden. Und ich bin auch überzeugt, jeder von uns kämpft mit mindestens einer Sünde, die er sein ganzes Leben lang nicht los wird. Das kann Jähzorn sein, das kann Neid sein, Eifersucht, falsche Eifersucht, es gibt auch eine rechte. Diese Dinge, die kann man überdecken in guten Zeiten, aber in Krisenzeiten wird dich diese Schwäche immer wieder einholen. Da, wo es dir schlecht geht, da kommt der alte Mensch wieder raus. Wenn es uns gut geht, können wir das halbwegs christlich abdecken. Nicht, wenn wir eine Krise haben. Martin Luther hat gesagt, ich ersäufe den alten Adam jeden Tag, aber das Biest kann schwimmen. Und er hat recht. Man weiß etwas im Leben, man will es weghaben, man will es ersäufen, aber dann kommt es wieder. Eine Person, die einen unwilligen Geist hat, die wird dir erklären, warum er nie mit anderen Menschen über Jesus redet. Er wird dir 10 Gründe geben. Er ist zu scheu, er ist unbegabt, er ist zu dumm dazu. Man beleidigt Menschen, wenn man das tut. Ein Lehrer hat mal so hat gesagt, evangelisieren bedeutet, wie viele Menschen kann ich heute beleidigen? Man wird erklären, warum man nicht tut, was recht ist. Ein Christ mit einem unwilligen Geist wird dir erklären, warum er nicht in die Kirche geht. Er wird dir erklären, warum er christliche Gemeinschaft meidet. Was, Christian? Was ist das Problem? Do you know how it works, Matt? Maybe is there a battery in the thing or not?
Can you hear the back?
No, it doesn't work, Christian.
That's
interesting. But how come it has? It's working again. Okay. Und ein Christ mit einem unwilligen Geist wird dir auch erklären, warum er kaum in der Bibel liest und warum er kaum betet. Und diese Zeiten habe ich selber. Ich glaube, jeder von uns geht durch Zeiten durch, da will er nicht willig sein. Das eine Problem ist, und ich glaube, das kennen wir, wenn wir uns weigern, um einen willigen Geist zu beten, dann vermissen wir eine Sache, nämlich Frieden. Wir haben keinen Frieden. Wir sind getrieben. Ein unwilliger Geist wird dich treiben. Er gibt dir keinen Frieden. Wenn wir zum Beispiel unwillig sind, Zeit in andere zu investieren, dann wirst du mehr Zeit haben für dich selbst. Für Sport, Freizeit, Friseur, was immer. Aber du wirst immer mehr unzufrieden werden. Das ist der Preis, den wir dafür bezahlen. Wenn wir unwillig sind, Geld wegzugeben für gute Zwecke, für missionarische Zwecke, dann wird dein Bankkonto wachsen, aber du wirst mehr und mehr gierig werden. Das ist der Preis, den wir bezahlen. Jesus hat gesagt, in Matthäus Kapitel 10, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Das heißt, all das, was wir für uns beanspruchen, werden wir letztlich eigentlich verlieren. Und es ist das Schönste, was es zu sehen gibt in unserer Arbeit und in einem Leben eines jeden Christen, wenn ein Mensch oder ein Christ mit einem unwilligen Geist plötzlich umdreht und sagt, Herr, ich will ganz mit dir leben. Dann kehrt etwas in diesen Menschen ein, das vorher nicht da war. Er bekommt einen willigen Geist. Und das ist das Schönste, was es zu beobachten gibt, auch in unserem Dienst am Tarnhof. Das ist, was der Apostel Paulus nennt, wir sind eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist tatsächlich neu geworden. Ein Christ mit einem willigen Geist wird auf einmal Gemeinschaft mit Gott suchen. Es wird ihm nicht so schwer fallen, mit Gott zu reden. Es fällt ihm auf einmal, er sucht es sogar. Es ist keine christliche Pflicht mehr zu beten. Er will einfach mit Jesus reden. Das kommt vom willigen Geist. Ein Mensch mit einem willigen Geist will plötzlich verstehen, was ist der Wille Gottes für mein Leben. Übrigens, das beste Merkmal, ob du wiedergeboren bist aus dem Geist. Jesus hat gesagt, wenn du nicht wiedergeboren bist, dann kannst du das Himmelsreich Gottes nicht sehen. Wenn ein Mensch wiedergeboren ist, wisst ihr, was das eindeutigste Zeichen ist? Er fragt, was will Gott von mir? Er fragt plötzlich nach Gottes Willen. Seht ihr, du kannst sehr religiös sein. Du kannst all die Dinge mitmachen in der Kirche. Aber wenn du nicht nach dem Willen Gottes fragst, bist du wahrscheinlich nicht wiedergeboren. Ein wiedergeborener Mensch zeichnet sich dadurch aus, er will wissen, was Gott mit seinem Leben tun will. Ein Christ mit einem willigen Geist wird dann die Gemeinschaft mit Christen suchen und nicht vermeiden. Wahrscheinlich, die meisten von uns haben Zeiten durchlebt, da haben wir Christen vermieden. Es kann natürlich verschiedene Gründe geben, aber ein Grund ist der, wir wollen nicht korrigiert werden und wir wissen, er wird mich korrigieren. Darum gehe ich gar nicht mehr hin. Das ist der unwillige Geist, von dem auch das Wort spricht. Jesus hat gesagt, im Garten Gethsemane, am Tag vor seiner Kreuzigung, hat Jesus gebetet und hat gesagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und wisst ihr, was bei mir früher, wenn ich diesen Vers gelesen habe, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, habe ich es immer so gelesen, ja, der Geist, der ist willig, das weiß ich, das ist der Heilige Geist irgendwie, aber das Fleisch ist halt schwach, kann ich nichts dafür. Aber wisst ihr, was hier steht? Der Geist ist willig. Der Heilige Geist, der in dir wohnt, wenn du wiedergeboren bist, der ist absolut willig. Er will das tun, was Gott will. Und weißt du was? Das Fleisch ist eigentlich schwach. Das Fleisch ist nicht stark. Es ist schwach. Das heißt, ich habe Hoffnung. Denn der Heilige Geist, der in mir wohnt, der ist willig. Und das Fleisch ist nicht stark. Es ist eben schwach, Gott sei Dank. Aber es ist aktiv. Und der Geist Gottes möchte uns dazu verhelfen, den Willen Gottes zu tun, in seinem Willen zu leben. Jetzt kann es sein, dass der ein oder andere sagt, aber weißt du was? Ich will gar nicht um einen willigen Geist beten, so wie David. Weil wenn ich um einen willigen Geist bete, dann muss ich jeden Tag die Bibel lesen, dann muss ich jeden Tag 2 Stunden beten, dann muss ich den Menschen lieben, den ich überhaupt nicht leiden kann, dann muss ich all diese Dinge tun. Aber weißt du, was ist falsch? Wenn du um einen willigen Geist betest, weißt du, was dann geschieht? Es wird dich in die Gegenwart Jesu treiben. Du willst mit Jesus den Tag überleben. Und indem du beginnst, mit Jesus den Tag über zu leben, wird plötzlich dein Denken anders. Du beginnst anders zu denken als vorher. Im Römer 12, Vers 2, viele von euch wissen das schon, das ist mein Ehespruch, der steht da in meinem Ehering drinnen, darum vergesse ich ihn nie. Aber es ist ein Schlüsselvers. Römer 12, Vers 2 lesen wir, seid nicht gleichförmig dieser Welt, das heißt, denkt nicht so, wie diese Welt denkt, sondern werdet verwandelt. Wie? Durch die Erneuerung eures Denkens oder Sinnes. Wisst ihr, was erneuert werden muss? Unser Denken. Wie wird unser Denken erneuert? Indem wir einen willigen Geist von Gott erbeten. Dadurch beginnen wir, in der Gegenwart Jesu so zu denken, wie Gott denkt. Wisst ihr, warum ich die Bibel lese? Nicht aus religiöser Pflicht. Gott ist es ziemlich egal, ob ich sie lese in dem Sinne. Aber wisst ihr, warum ich die Bibel lese? Damit ich beginne, so zu denken, wie Gott denkt. Damit ich meine Gedanken fülle mit Gottes Gedanken. Denn seht ihr, du und ich, wir sind jeden Tag 24 Stunden lang bombardiert von den Gedankengut dieser Welt. Du und ich, wir sind bombardiert davon, wie diese Welt denkt. Und wenn ein Christ sich nicht die Mühe macht, so zu lernen, zu denken, wie Gott denkt, dann kannst du 10-mal wiedergeboren sein, du wirst keine Frucht tragen, weil dein Denken ist nicht dem Heiligen Geist gemäß. Darum lies die Bibel, nicht um Gott einen Gefallen zu tun, sondern um recht zu denken. Als ich 20 Jahre alt war oder so, ich habe mich entschieden mit 15, muss ich sagen. Das war in unserer lutherischen Kirche in der Rams, hatten wir ein Jugendwart, der hat echt mit Jesus gelebt und den schätze ich sehr. Und durch den habe ich zu Christus gefunden. Als ich 20 Jahre alt war, gab es zwei Dinge, die habe ich Gott nie gegeben. Ich erzähle das öfter, aber das eine war Mädchen. Ich habe gesagt, Gott, du kannst alles haben von mir, aber meine Frau suche ich mir selbst. Weil es war meine Überzeugung damals, wenn ich bete, Herr, gib mir die Frau, die du für mich möchtest, da ist eine im Bezirk, die ist klein und dick, hat keine Haare, sie ist also ein Typ, wie sie mir überhaupt nicht liegt, aber sie ist gläubig und sie betet jeden Abend für einen Ehemann, hier ist ein Freiwilliger, passt. Das war eine Angst von mir. Das klingt vielleicht witzig, aber das war eine Angst. Und darum habe ich Gott gesagt, Gott, du hast alles von mir, aber die Frau suche ich mir selbst. Ich schaue auch, dass sie gläubig ist und so weiter, aber ich suche sie mir selbst aus. Und der andere Bereich war Geld. Ich habe mir gedacht, wenn ich bete, Herr Jesus, hier ist mein Geld, sowieso nicht allzu viel, aber du mit dem, was du möchtest, ich möchte es nach deinem Willen verwenden, war ich überzeugt, Gott verschwendet alles Geld an Straßenkind und Missionare morgen und ich stehe auf der Straße. Dann muss mir wieder mein Geld schicken, gell? Weil ich auch ein Straßenkind bin. Aber das Problem war, ich habe falsch gedacht. Ich kannte Gott nicht. Und es ist interessant, als unser Jugendwart hat uns bald mal erzählt, eigentlich für einen Christen ist es so, dass der zehnte Teil gar nicht dir gehört. Der gehört eigentlich Gott. Ich war damals Mechanikerlehrling, habe im Monat 100 oder 200 Mark verdient oder was damals. Da war der zehnte Teil, das war 20 Mark. 10 Euro heute. Nicht ganz schön viel Geld, das war damals viel Geld für mich. Aber es soll ja richtig sein, also gib's weg. Und so habe ich es gemacht, aber ich habe es nicht gern getan. Ich habe es nur getan, soll halt so sein. Und wenn ich Christ bin, ich auch, tue ich es halt. Ein Jahr später dann, so mit 17, wurde es dann zur Gewohnheit. War nicht etwas, was ich gerne getan habe. Ich habe es halt getan, weil man es so tut. Mit 19 habe ich aufgehört damit, weil ich über mehrere Jahre willentlich und wissentlich ohne Jesus leben wollte. Ich habe mir nicht ins Leben hineingepasst. Außerdem war ich frustriert, weil ich damals geglaubt habe, ich muss Christ sein. Ich muss mein Bestes geben, um Christ zu sein, um Gott zu gefallen. Wenn du das glaubst, dann wirst du es nicht mehr lange aushalten. Das hält kein Mensch aus. Denn du wirst nie genügen. Erst als ich mit 23, 24 gelernt habe, dass nicht ich mein Bestes geben muss, um Christ zu sein, sondern dass Christus in mir wohnt. Und dass er es ist, der mein Leben lebt, nicht ich. Das hat mein Leben mehr verwandelt als meine Wiedergeburt. Und seitdem freue ich mich übrigens, Christ zu sein. Vorher war ich es halt, damit ich in den Himmel komme. Seitdem habe ich Freude, Christ zu sein. Und so mit 26 habe ich wieder angefangen, den Zehnten zu geben und so weiter. Aber auch, ja, man macht es halt, war okay. Aber ich muss ehrlich sagen, so die letzten, was man sieht, 10 Jahre oder so, ist es eine größte Spaß, das zu tun. Meine Frau und ich, wir sitzen oft zusammen, wem geben wir es heute? Gott zeig uns, wem sollen wir es heuer geben? Und wir haben den größten Spaß, wir können es gar nicht warten, Geld wegzugeben. Es wird eine Freude. Weißt du, es ist nicht schwer, einen willigen Geist zu haben. Es ist etwas Wunderschönes. Es ist eine Freude, die du sonst von nirgends bekommst. Es ist nicht schmerzhaft, einen willigen Geist zu haben. Und wisst ihr, warum es das nicht ist? Schlag mal auf Philipper 2, Vers 13. Philipper Kapitel 2 und Vers 13, ein Vers, den ich früher nie kapiert habe. Ich weiß nicht, ob ich ihn heute kapiere, aber er gefällt mir auf jeden Fall. Philipper 2, Vers 13, da sagt Paulus, denn Gott ist es, der in euch beides bewirkt, sowohl das Wollen als auch das Tun oder das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Wisst ihr, was das Schöne ist bei Gott? Er tut nicht nur das Wollen in deinem Leben, er tut es auch. Gott ist es, der das Wollen und das Tun vollbringt, beides. Und darum ist es nicht schwierig. Darum ist es kein Marathonlauf, der dich jedes Jahr kaputt macht. Es ist etwas Schönes. Und ein williger Geist, der bringt Gott zum Lächeln. In meinem Leben ist es oft so, ich bin ungefähr im Jahr 3 Monate unterwegs auf Reisedienste und ich fahre nicht immer gerne. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Morgen fliege ich wieder nach Australien. Ich fliege nicht gerne, muss ich ehrlich sagen, weil so viele andere Dinge sind. Aber oft muss ich dann beten, Herr, es ist ein Dienst, in den du mich gestellt hast. Herr, gib mir einen willigen Geist. Ob das vorm Wegfahren ist oder oft, wenn ich unterwegs bin, denke ich mir, am liebsten würde ich ins Auto und ins Flugzeug steigen und nach Hause fahren. Und dann muss ich beten, Herr, schenk mir einen willigen Geist. Ich will einen willigen Geist. Und wisst ihr, was dann immer geschieht? Ohne Ausnahme. Er gibt mir eine Freude, in der Gegenwart zu leben. Ein williger Geist befähigt dich, in der Gegenwart zu leben. Ob hier in Österreich oder in Deutschland oder in Australien, ist völlig egal wo. Er befähigt dich, jetzt mit den Menschen zu leben, die gerade da sind. Mit dem Menschen zu leben, der gerade vor dir steht. Und du lebst, denn du hast nicht mehr als die Gegenwart. Du kannst nicht in der Zukunft leben. Du weißt ja gar nicht, was morgen los ist. Die Vergangenheit ist auch vorbei. Du kannst nur in der Gegenwart leben. Und ein williger Geist befähigt dich, das zu tun. Weißt du, wenn du keinen willigen Geist hast, weißt du, was dann geschieht? Du lebst fast nie in der Gegenwart. Du lebst immer in der Zukunft, wie es wohl werden wird, wenn das einmal ist. Oder du lebst in der Vergangenheit, wie schön es doch war, damals, als die Dinge noch in Ordnung waren. Aber du lebst nicht. Es ist auch oft bei unseren Bibelschülern, auch euch geht es vielleicht so, man sitzt hier drinnen, und die Bibelschüler, die sind ja 3 Monate hier, da sehe ich manchmal genau, die schauen mich zwar ganz treu an, wie ein treuer Dackel, aber ihre Gedanken sind völlig sonst wo. Ich verstehe das auch vollkommen. 5 Stunden am Tag zuzuhören ist nicht einfach. Aber weißt du, was das Problem ist? Wenn wir anfangen, Tag zu träumen, leben wir nicht in der Gegenwart. Tagträume sind eigentlich in dem Sinn sehr schädlich, weil wir sind völlig unbrauchbar in der Gegenwart, weil wir leben nicht in der Gegenwart. Ein williger Geist befähigt dich, hier und jetzt zu leben. Und ich bin ganz sicher, dass einige von euch im Moment in schwierigen Situationen sind. Gerade in Deutschland auch zurzeit. In Österreich ist es ein bisschen besser noch anscheinend mit der Arbeitslosigkeit. Immer wieder Freunde, die anrufen und sagen, ich habe meine Arbeit verloren. Einfach über Nacht gekündigt worden. Das ist schwer. Ich glaube, es ist eines der schwersten. Es kann emotionell schwer sein in einer Beziehung. Es kann finanziell sehr schwer sein, wo du nicht weißt, wie du nächstes Jahr durchkommst. Weißt du, was ich dich ermutige? Bete zu Gott um einen willigen Geist, jetzt in der Gegenwart mit dem zu leben, mit dem du gerade konfrontiert bist. Sonst besteht die Gefahr, dass du in Angst verfällst über die Zukunft und aus Angst handelst, aber nicht aus der Gnade Gottes. In unseren Gedanken, da ist immer ein Kampf, der stattfindet. Und der Kampf ist findet statt zwischen meiner alten Natur und dem Heiligen Geist, der ein williger Geist ist. Und diese zwei kämpfen in unseren Gedanken. Und weißt du was? Gott wird dich nie zwingen, einen willigen Geist zu haben. Er ist ein Gentleman. Er wird dich immer die Freiheit geben, dich zu entscheiden. Du kannst mit einem unwilligen Geist leben. Aber das ist ein Konflikt. Im Galater Kapitel 5, wenn ihr schon im Epheser seid, geht ein paar Seiten zurück. Da steht im Galater Kapitel 5, Vers 17, lesen wir Vers 16 auch dazu. Galater 5, Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist. Das heißt, habt einen willigen Geist, geht mit Gott und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Vers 17, denn das Fleisch, das heißt die alte Natur begehrt auf gegen den Geist. Und der Geist begehrt auf gegen den alten Menschen, gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das heißt, sei nicht überrascht, wenn da ein andauernder Konflikt ist im Denken zwischen der alten Natur und dem willigen Geist. Nur ein Beispiel, die Notiz hier. Ich habe im letzten Jahr 2 Bücher geschrieben. Das zweite verkauft sich recht gut. Und man bekommt als Autor ein Autorenhonorar. Und das steht eigentlich dem Autor zu. Und das war dann so, wo ich drüber gebetet habe. Ich hatte keinen Frieden im Gebet. Gott hat einfach den Finger draufgelegt und gesagt, Hans-Peter, eigentlich sollst du das Geld nicht für dich behalten. Und dann kommt natürlich sofort der alte Mensch, der sagt, ja, aber Gott, du weißt, ich habe das Buch in meinem Urlaub geschrieben. Und das steht mir eigentlich zu. Und Gott sagt, ja, ich weiß, aber es ist nicht recht für dich. Und in dem Moment, da mit meiner Frau darüber geredet, hat sie gesagt, ja, eigentlich, sie findet es auch gut. In dem Moment, wo man einen willigen Geist hat und sagt, okay Gott, gehört dir, in dem Moment hast du Frieden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, ist das Schönste, was es in dieser Welt gibt. Ich würde mit nichts tauschen, nicht mit allem Wohlstand, nicht mit allem, was sich ein Mensch erträumt, würde ich gegen den Frieden Gottes eintauschen. Denn erst dann lebst du. Sonst ist man getrieben. Man ist nicht im Frieden Gottes. Und ein williger Geist ist etwas Wunderbares. Ich war gerade vor ein paar Wochen in Texas und da war ein richtiger Texaner, 155%. Gell? Und der ist mit einer Österreicherin verheiratet, da von einem Kaff, da hinterm Berg, Goisern. Ist ja Wahnsinn, gell, Christian? Christian kommt auch von dort. Und der ist in Tasmanien, gell? Irgendwas stimmt mit Goisern nicht. Ah ja, Barbara ist auch da, gell? Und irgendwie, das passt überhaupt nicht zusammen, so eine Goiserin und ein Texaner, gell? Und da habe ich sie halt gefragt, die Gudrun heißt sie, und gesagt, wie geht's dir eigentlich da in Texas, da zu wohnen, wo du doch so ein bodenständige der Naturvolk bist, gell? Und dann hat die Gudrun gesagt, weißt du was, das fällt überhaupt nicht schwer. Alles, was ich haben muss, ist einen willigen Geist und demütig zu akzeptieren, dass es anders ist. Und wir haben eine wunderbare Ehe. Es war so schön zu hören, weil wir haben gar nicht darüber geredet, über meine Botschaft. Sie gesagt, du brauchst nur einen willigen Geist, mehr nicht. Und dann funktioniert es. Und das hat mich sehr ermutigt. Übrigens, ein williger Geist ist kein passiver Geist, ist kein gleichgültiger Geist, sondern ein aktiver Geist. Ein williger Geist wird immer für das kämpfen, was recht ist. Und er wird immer gegen das kämpfen, was falsch ist. Wir haben in unserer Küche zu Hause einen Spruch aus dem 1. Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das ist einer meiner liebsten Verse, weil kämpfen ist immer aufregend. Früher waren für mich Christen immer langweilig irgendwie, ich weiß nicht warum. Das war einer der ersten Verse, der mich angesprochen hat als junger Christ, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und seht ihr, das Wunderbare ist, wenn ich mit einem willigen Geist kämpfe, und das ist jetzt der springende Punkt, dann muss ich nicht mit der eigenen Kraft kämpfen. Wisst ihr, was mein Lieblingsvers ist? Den schreibe ich, habe ich glaube ich schon ein paar hundert Mal geschrieben. Leute, die mich bitten um einen Bibelvers. In 2. Mose 14, 14, kannst du leicht merken. 2. Mose 14, 14, da steht, der Herr wird für euch kämpfen. Du musst nur still sein. Und wenn du mit einem willigen Geist kämpfst, dann musst du nicht aus eigener Kraft kämpfen, sondern dann kämpft Gott für dich. Wenn du einen unwilligen Geist hast, dann musst du auch kämpfen, aber aus eigener Kraft. Und das ist das Frustrierende und Aufreibende. Du wirst beide mal kämpfen. Der willige Geist kämpft und der unwillige Geist kämpft. Aber der Willige hat die Kraft Gottes. Der unwillige Geist kämpft nur mit der eigenen. Es ist auch manchmal so, man kämpft mit einem willigen Geist gegen Sünde, aber nicht mit ganzem Herzen. Du betest vielleicht, das kann eine Beziehung sein, das kann eine Sucht sein. Du betest, Herr, bitte schenk, dass diese Beziehung wieder hinhaut. Aber weißt du, was du dir innerlich denkst? Ich hoffe, dass ich den Kampf verliere. Du betest für das Richtige, aber du willst eigentlich nicht das Richtige. Das Herz ist ein trügerisches Ding. Die Bibel hat recht. Und dann zum Schluss noch, dann gibt es auch viele Christen, und ich finde mich auch selber darin, da hat man einen willigen Geist, man will wirklich den Willen Gottes tun, aus ganzem Herzen, ganzer Seele, von ganzem Gemüt, und trotzdem ertappt man sich immer wieder in einer Sünde oder in einem falschen Denken. Und dann kommt man zum Schluss und sagt, Herr, ich will wirklich, aber ich glaube, ich bin nicht gut genug. Wenn du so denkst, habe ich eine große Ermutigung für dich. Du bist auf dem richtigen Weg. Denn du beurteilst dich selbst und nicht andere. Wir lesen im 1. Korinther 11, Vers 31, wenn wir uns selbst richten, dann kommen wir nicht unter das Gericht. 1. Korinther 11, 31. Das Problem kommt dann, wenn ich die Schwierigkeiten immer in anderen Personen oder in Umständen suche. Ich möchte jetzt ein praktisches Beispiel geben noch. Der Christ mit einem willigen Geist wird auch sündigen. Der Christ mit einem unwilligen Geist wird auch sündigen. Beide sündigen ab und zu. Wir haben ja Hausregeln am Dauernhof. In der Bibelschule ist es ein bisschen strenger. Das ist ja eine Schule, gell? Ihr seid ja auf Urlaub. Aber in der Bibelschule, die Schüler müssen um 10:30 im Haus sein, das wissen sie auch. Und sie unterschreiben das ja auch. Sie sagen, ich will mich da unterordnen und so weiter. Aber da gibt es halt immer wieder ein paar Bibelschüler, gell? Die hauen dann ab, gell? In irgendein Disco oder was, und kommen halt um 3 in der Früh zurück. Ich erfahre das immer. Ich weiß nicht warum, aber von irgendjemandem erfahre ich es immer. Der Martin, der Bibelschulleiter auch. Und dann, nächsten Tag, holt man dann die zwei Typen und sagt, eigentlich wisst ihr, wir sollten um 10:30 im Bett sein. Ich verstehe schon, warum ihr da ausgehen will. Möchte ich auch, wenn ich 18 wäre. Aber wir haben halt was anderes ausgemacht. Der mit dem unwilligen Geist, wisst ihr, was der dir sagt? Der sagt dann zu Martin, weißt du Martin, ich finde die Regel sowieso so blöd. Immer um 10:30 ins Bett zu gehen, ich bin ja 18 Jahre alt. Das ist ja Unsinn, nicht? Außerdem war das Fenster schon halb offen. Und drittens hat der andere Freund gesagt, das ist eine gute Idee. Also, ich konnte gar nicht anders. Das wird der sagen mit dem unwilligen Geist. Der mit dem willigen Geist, mit dem wirst du auch reden und sagen, eigentlich haben wir das so ausgemacht und so weiter. Wisst ihr, was dir der sagen wird? Wird sagen, weißt du was, es tut mir leid. Ich bin falsch. Ich habe einen Fehler gemacht. Und hilf mir, mich zu bessern. Das ist der mit dem willigen Geist. Beide sündigen, aber beide reagieren völlig anders. Und manchmal fragt man sich, oder ich habe mich gefragt, warum fühle ich mich immer so ungeistlich, wenn ich doch wirklich den Willen Gottes tun will? Und das hat mich früher wirklich manchmal aufgerieben, weil ich habe gedacht, jetzt bin ich schon 20 Jahre noch länger Christ und ich fühle mich immer noch nicht geistlich. Es regt mich inzwischen nicht mehr auf. Eigentlich, ich muss euch ganz ehrlich bekennen, ich habe mich in meinen fast 30 Jahren Christleben fast noch nie geistlich gefühlt. Ich fühle mich immer ganz normal. Einfach ein normaler Mensch. Ich habe auch keine, jetzt wenn ich mich mit 10 Jahren vergleiche, vor 10 Jahren, kann ich auch nicht sagen, dass ich mich jetzt irgendwie ja reifer oder erhabener fühle. Überhaupt nicht. Ich könnte immer noch sündigen und ich tue es auch manchmal. Ich habe immer noch Gedanken, die stehen nicht in der Bibel und ich sage Dinge, die nicht richtig sind. Und vor allem, ich fühle mich nicht geistlich. Aber wisst ihr was? Inzwischen bin ich sogar dankbar dafür. Denn wenn ich mich geistlich fühlen würde, ich glaube, ich würde stolz werden. Und außerdem würde ich dann feststellen, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt brauche ich Christus eigentlich nicht mehr, weil jetzt kann ich es ja. Eigentlich ist es meine Unfähigkeit, die mich am geistlichsten hält. Denn ich gehe jeden Tag zu Jesus und sage, Jesus, ich schaffe den Tag nicht. Nicht in deinem Willen. Du weißt mich, du kennst mich. Ich brauche dich. Darum hat Paulus gebetet, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Es ist in der Schwäche, wo wir stark sind, nicht in der Stärke. Es ist im Zugeben, dass wir Gott brauchen, wo wir stark sind, nicht in der Erkenntnis, dass ich ein guter Christ bin. Johannes der Täufer hat gesagt, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Viele Christen glauben immer, sie müssen zunehmen. Manche tun es auch, gewisse Art und Weise. Aber sie nicht wir müssen zunehmen, sondern Christus muss zunehmen. Und Johannes hat gesagt, ich muss abnehmen. Und jetzt zeige ich euch eine Stelle, die hat mich am meisten begeistert, die letzten 6 Wochen ungefähr. Schlagt auf Markus Kapitel 4. Markus Kapitel 4. Und Vers 26 bis 28. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt sie echt auf, rahmt sie euch ein, unterstreicht sie oder was immer. Markus 4, Vers 26. Und er sprach, das ist Jesus Christus, der Herr spricht hier. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft. Der Samen übrigens ist das Wort Gottes. Es wird ausgeworfen. Und schläft, der Mensch, das heißt, der den Samen aussät, schläft und aufsteht, Nacht und Tag. Und der Same sprießt hervor und wächst. Er weiß aber selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor. Zuerst Gras, dann eine Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. Wisst ihr was, warum ich so gerne Christ bin? Ich kann jeden Tag aufstehen und sagen, Herr, du hast das Wort in mein Herz gesät. Ich sehe das Wort aus und es wird Frucht bringen. Es steht hier, ich weiß nicht wie. Der Seemann hat keine Ahnung, wie das geht. Aber es wächst Tag und Nacht. Darum lesen wir in den Psalmen, der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Es wächst Tag und Nacht und du weißt nicht wie. Auch Christus in dir wächst Tag und Nacht. Du hast keine Ahnung wie. Das tut er einfach. Und dann steht in Vers 28, und die Erde bringt ganz von sich selbst, im Englischen gefällt es mir so, all by itself. Ganz von selbst wächst dieser Geist in dir, wenn wir nur mit ihm leben. Du weißt zwar nicht wie, du spürst es gar nicht, aber es geschieht dir. Und dann steht, ganz von selbst kommt Frucht hervor. Zuerst Gras, dann Ähren, dann Weizen in der Ähre und so weiter. Es ist so gut zu wissen, und darum bin ich so gerne Christ. Alles, was ich sagen muss, Herr, gib mir einen willigen Geist. Ich will nur in deinem Willen leben. Und Gott sagt, wunderbar, ganz von selbst werde ich etwas in dir tun. Du wirst nicht wissen, warum und wie, aber das macht nichts. Ich tue es. Ich bin das Christleben. Das hat mein Leben mehr verändert als meine Wiedergeburt. Zu erkennen, dass Christus es tut, ganz von selbst. Alles, was er braucht, ist ein williger Geist. Und seht ihr, und das ist das besonders Ermutigende, Wenn du meinen willigen Geist betest, geschieht ein Wunder. Gott schenkt dir einen willigen Geist. Es ist ein Geschenk. Und dann geschieht etwas in deinem Leben ganz von selbst. Und dann brauchst du auch keine Angst haben, Fehler zu machen als Christ. Ich mache viele Fehler. Also, das macht Gott nicht viel aus. Das ist so wie der Lukas früher auch, wenn ich so in der Werkstatt irgendwas repariert habe. Ich habe Automechaniker gelernt. So unser eigenes Auto mache ich immer noch selbst. Darum muss ich immer alte Auto haben, die nicht so modern sind, weil da kenne ich mich nicht mehr aus. Aber der Lukas kam da so mit 4, 5 Jahren daher und hat halt auch ab und zu gesagt, Papi, ich will dir helfen, gerade reden hat er können. Und irgendwie ist das so lieb, gell? Wenn so das Kind kommt und will dir helfen, denkst du, ja, Hilfe, helfen, gell? Du bist höchstens ein Problem. Und wenn ich in Eile bin, dann habe ich gesagt, na, geh wieder zur Mutti. Aber wenn ich nicht so in Eile war, dann hatten wir eine wunderbare Zeit zusammen. Was, dann schraubt er halt irgendwas herum oder was weiß ich. Er war zwar überhaupt keine Hilfe, natürlich nicht. Er hat nur mehr Probleme gemacht, gell? Und es hat mich eine extra halbe Stunde gekostet, dann seinen Mist auch noch zusammenzuräumen und so. Aber weißt du was, das sind wunderbare Zeiten. Wenn du wie ein kleines Kind mit einem willigen Geist mit Gott lebst, kannst du ihm viel Arbeit bescheren, das ist ihm völlig egal. Weil er ein liebender Vater ist. Es geht ihm nicht um unser perfektes Auftreten, es geht ihm um den willigen Geist. Und ich schließe mit einem Psalmwort. Schlagt auf Psalm 139. Psalm 139 und Vers 23 und 24. Und ich wünsche mir, dass das unser Gebet ist, auch in dieser Freizeit. Psalm 139, Vers 23. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ich auf rechtem Wege bin, und leite mich auf dem ewigen Wege. Hast du den Mut, das zu beten? Heute Abend, hast du den Mut, zu Gott zu sagen, Gott, erforsche mich und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es wirklich meine. Und schenk mir einen willigen Geist. Braucht Mut, denn du musst Gott vertrauen. Er wird dir nämlich einen willigen Geist schenken. Und dein Leben kann ganz anders verlaufen, als du es gedacht hast. Aber es wird im Willen Gottes verlaufen. Wenn wir nur ehrlich sind, Gott und Menschen gegenüber. Ich bete noch, lieber Vater, ich möchte für mich beten und für alle in diesem Raum, die bereit sind und den Mut haben, dir zu vertrauen, dass du uns nie missbrauchst. Du bist der Einzige, der uns nie missbraucht und der nur das Beste für uns will. Und darum wollen wir gemeinsam beten, Herr, erkenne mich, prüfe mein Herz. Prüfe mich, Herr, und erkenne, wie ich es wirklich meine, meine Motivationen. Und Herr, siehe, ob ich auf rechtem Wege bin und leite du mich auf dem ewigen, auf den guten Weg. Herr, schenk mir ein williges Herz, um deinen Willen zu tun, und gemeinsam mit dir dieses Leben zu leben. Mit allen Konsequenzen. Das ist deine Sache, Herr. Denn ich gehöre dir. Und das bete ich im Namen unseres lieben Herrn Jesus. Amen. Gut.